Vater, wir danken dir noch einmal für deinen Vorsatz mit uns. Wir beten, dass du uns völlig reinigst. Ja, mit deinem kostbaren Blut und mit der Asche der roten Kuh. Ja, und wir beten, dass dein lebendiges Wort in unsere Herzen scheint. Wir lieben dein lebendiges Wort. Wir brauchen dein Wort. Wir beten, dass dein Reich völlig in unseren Herzen gegründet wird. Nicht für uns, sondern um deinetwillen. Für deine Herrlichkeit, dass dein Wille geschehe hier auf der Erde und dein Name verherrlicht werde. Amen. Lobe den Herrn. Ich schätze die Gemeinschaft von den Brüdern heute Morgen. Erstens, was unser Bruder geteilt hat, das Wichtigste im Königreich, das Schlüsselwort, ist Gehorsam. Es ist wirklich ein Schlüsselwort. Was Satan tat, als er Adam und Eva verführte, war, um sie zu Ungehorsam gegenüber Gottes Wort zu bringen. Erinnere, wie viele Gebote gab Gott dem Adam, wie Muchang letztes Jahr mitgeteilt hat? Nur eins. Ist eins zu viel? Kannst du ein Gesetz halten? Ich hoffe, okay. Adam hat es nicht geschafft. Adam hat es nicht geschafft. Und es war nicht nur, dass er verführt wurde. Paulus schrieb in Römer 5, durch einen Mann kam auch der Ungehorsam und die Sünde. Durch den Ungehorsam des einen kam die Sünde. So, warum kam die Sünde? Wegen Ungehorsam. Wir möchten immer dem Teufel die Schuld zuschieben. Oh, es ist wegen der Schlange, die Adam und Eva verführte. Aber eigentlich, es ist nicht nur die Verführung durch die Schlange, es ist Adams Ungehorsam gegenüber Gott. So durch einen Ungehorsam des einen Menschen kam die Sünde in den Menschen. Und was folgte? Der Tod. So, der wichtigste Punkt und die Lektion, die wir lernen müssen, ist nicht nur, lass dich nicht verführen. Das ist, was wir meistens den Menschen sagen. Sei vorsichtig und lass dich nicht verführen. Aber warum war die Schlange erfolgreich? Weil auf der anderen Seite, auf Adams Seite, dort war Ungehorsam. Gottes Wort und Gebot aus Liebe war, esse nicht von diesem Baum. Aber Adam war nicht gehorsam. So, wessen Fehler war es? Vom Teufel? Schiebst du es auf den Teufel? Natürlich, er ist schuld. Ich sage nicht, er war nicht schuld. Er ist ein Profi-Lügner. Das ist sein Geschäft. Aber wenn Adam gehorsam gewesen wäre und Eva, nichts wäre passiert. So, Paulus sprach in Römer 5, durch den Ungehorsam des einen. Und wenn wir das Leben anschauen, unseres Herrn Jesus Christus, zum Beispiel in Hebräer Kapitel 5, was übte der Herr? In was trainierte er als Mensch? Was lernte er? Er lernte Gehorsam. Ich dachte, er sollte die Schrift lernen. Sag mir, was lernst du, wenn du die Bibel liest? Was möchtest du lernen, wenn du liest? Wofür liest du die Bibel? Du möchtest etwas lernen. Du möchtest verstehen, was bedeutet das? Viele der Fragen, die mir gestellt wurden, waren: Was bedeutet dies? Wie verstehst du diesen Vers? Und in mir selbst, wenn ich, als ich jung war, ich wollte wissen, aber was sah ich? Die Frage aber ist, was ist danach passiert? War ich gehorsam dem Wort Gottes? Oder war es nur Wissen? Der Herr Jesus als Mensch auf dieser Erde, er lernte Gehorsam. Durch die Dinge, die er litt. Jedes Leid ist eine Prüfung. Jede Versuchung zieht dich in eine andere Richtung. Und, wir denken, wir sind so schwach. Es ist nicht nur Schwachheit, es ist Ungehorsam. Ungehorsam ist ein schöneres Wort für Rebellion. Was ist der Unterschied zwischen Ungehorsam und Rebellion? Wenn Gott sagt, du sollst das tun, und du sagst, ich bin so schwach, ich kann nicht gehorchen, und dann schiebst du es auf die Schwachheit, aber die Schwachheit kam von Ungehorsam. Und Ungehorsam ist Rebellion. Und erinnere dich an die Geschichte von Saul, der seine Königsherrschaft verlor. Der Herr nahm seine Königsherrschaft weg. Was passierte zu dem Zeitpunkt? Es war nicht nur Ungehorsam. Was sagte Samuel? Es ist Rebellion. Ungehorsam hört sich nicht so schlimm an wie Rebellion. So, wie würdest du es nennen? Ungehorsam oder Rebellion? Es ist dasselbe. Rebellion. Und was sagte Samuel? Was sagt er zu Saul? Rebellion ist wie Zauberei. Er sagt nicht, Rebellion ist Zauberei. Das wäre etwas anderes. Nein, Saul war kein Zauberer. Er hat nicht Zauberei betrieben. Aber er sagt, Rebellion ist wie Zauberei. Das bedeutet, Zauberei ist eine wirklich schlimme Sache zu tun. Es ist verboten von Gott. Jeder, der das tut, soll ausgerottet werden vom Volk. Du kannst nicht einmal zu ihnen gehen. Du darfst nichts mit ihnen zu tun haben. Es ist sehr ernsthaft. Es ist eine ernsthafte Sünde. Und das sagte Samuel zu Saul. Ungehorsam ist von derselben Art der Übertretung wie Zauberei. So, was ist schlimmer? Rebellion oder Zauberei? Es ist dasselbe. Es ist gleich ernsthaft. Sehr ernsthaft. Eine Frage, die jemand stellte, ich weiß nicht, ob ich sie schon beantwortete. Warum ist Rebellion Zauberei? Er hat nicht gesagt, es ist Zauberei. Er sagte, es ist wie Zauberei. Saul hat nicht Zauberei betrieben, aber er war ungehorsam. Er hat Gottes Wort nicht gehorcht. So, es ist eine sehr schlimme Übertretung. Und es hat ihm die Königsherrschaft gekostet. Und wie viele Male sprach Paulus über Ungehorsam und dass wir gehorchen sollen. Wir sollen sein wie gehorsame Kinder. Wir müssen gehorsam sein. Und Paulus sagte, wenn euer Gehorsam völlig geworden ist, dann wird der Herr den Ungehorsam der Nationen strafen. Aber wenn wir als Gottes Volk genauso ungehorsam sind, was wird passieren? Und die an das Evangelium glauben, das bedeutet, es ist Gehorsam gegenüber Gottes Wort. So Glaube ist auch definiert als der Gehorsam gegenüber Gottes Wort. So, die Sache des Königreichs, wie heute Morgen geteilt wurde, zeigt uns, in Bezug auf das Königreich ist Gehorsam so wichtig. Und was sagte Paulus in Bezug auf die Kinder? Kinder, liebt eure Eltern. Obey, gehorche deinen Eltern. Ja, Liebe ist doch besser. Nein, es steht geschrieben, gehorche deinen Eltern. Weil wenn du niemals gelernt hast, zu gehorchen und nicht mit Zähneknirschen, okay, ich tue es. Nein, sondern gehorsam von Herzen, weil du deine Eltern liebst. Wenn du deine Eltern nicht gehorchen kannst, wie willst du Gott gehorchen? Daher ist eines der 10 Gebote was? Ehre Vater und Mutter. Wie ehrst du deine Eltern? Durch Geschenke? Das Beste, der beste Weg, sie zu ehren, ist ihnen zu gehorchen. Gehorche deinen Eltern. Wenn du das lernst, dann wird es einfacher für dich sein, Gott zu gehorchen, seinem Wort zu gehorchen. So dieses Wort Gehorsam durch die Mitteilung heute Morgen soll in unsere Herzen geschrieben werden. Es ist so verknüpft mit dem Reich. Es ist nicht nur eine strenge Herrschaft, die wir ausüben werden, sondern nein, wir müssen herrschen mit dem gehorsamen Herzen Gott gegenüber. Wir müssen gemäß den Geboten Gottes herrschen. Was ist das Wichtigste in der Armee? Wurde jemand von euch in der Armee trainiert? J1, ein Bruder aus Südkorea, ja, er erzählte es mir. Was ist das Wichtigste als Soldat in der Armee? Stell dir vor, wenn du dem General nicht gehorchst, dem Offizier nicht gehorchst, denkst du, du wirst einen Krieg gewinnen? Jeder kämpft auf seine eigene Weise? Nein, niemals. Weil es ist eine Sache des Reiches, es ist ein Kampf. Du möchtest den Feind vernichten. Und als die Armee des Herrn brauchen wir den Gehorsam gegenüber dem Herzog unserer Errettung. Lerne Gehorsam. Wir müssen Gehorsam lernen. Das ist eine sehr wichtige Botschaft, wenn wir für das Reich sind. Und deswegen, heute Abend, möchte ich mit euch Gemeinschaft haben, da wir das Reich Gottes sind und Gott ein Königreich von Priestern haben möchte, als sein Reich brauchen wir sein Gesetz, seine Verfassung, Konstitution. Ohne diese Verfassung ist es nicht möglich. Ohne Gesetz funktioniert es nicht. In jeder Familie, so sagt man in China, gibt es ein Gesetz. Sogar Mercedes, der Hund, muss ein gewisses Gesetz lernen. Wer hat ihn trainiert im Haus? Elisabeth hat ihn trainiert. Ja, und jetzt hört der Hund auf sie. Von euch drei Kindern hört der Hund auf Elisabeth. Ist das richtig? So. Und sie hört auch auf, der Hund hört auch auf die anderen. Und das bedeutet, es gibt ein Gesetz in diesem Haus. Wenn wir sagen, bleib, stell dir vor, der Hund würde nicht hören. Du sagst, sitz und er springt. Dann würde Mercedes kein Essen bekommen am Abend. Das Gesetz ist notwendig, selbst für einen Hund. Und das ist ein wilder Hund. Gottes Reich sollte den höchsten Maßstab haben. Gott ist ein gerechter Gott, der Gerechteste. Er ist ein gerechter König. Schon im Alten Testament. Sein Thron besteht ewig. Und das Zepter seines Reiches ist ein Zepter der Gerechtigkeit. Er liebt Gerechtigkeit, aber nicht nur, er hasst auch Gesetzlosigkeit. Wofür entschuldigen wir uns? So, für jedes Reich gibt es ein Gesetz. Kannst du dir vorstellen, hier in der USA Auto zu fahren, ohne Gesetz? Oder in Kanada? Habt ihr ein Gesetz in Kanada? Ohne passieren schnell Unfälle. Auf den Philippinen gibt es Gesetz, aber niemand folgt dem Gesetz. Einmal sah ich, es gab sogar ein Gesetz, fahre nicht auf der anderen Seite. Warum? Weil so viele es getan haben. Einmal, als wir dort waren, wir waren auf dem Platz dort, so viele Autos von allen Richtungen. Es war sehr furchteinflößend. Und der Bruder, er fuhr in dem Auto. Er war hatte gerade seinen Führerschein bekommen und er fuhr in dem Auto. Seit 3 Tagen hatte er diesen Führerschein. Und wir saßen in dem Auto. Oh. Es war sehr furchteinflößend. Wenn die Leute nicht dem Gesetz folgen, vielleicht gibt es auch gar kein Gesetz dort zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals, so in allen Dingen gibt es ein Gesetz. Warum wollen wir kein Gesetz haben im Gemeindeleben? Wir sagen, oh, die Gnade ist gekommen und hat uns frei gemacht. Was ist das für eine Freiheit? Es ist Freiheit von der Sünde. Du bist frei gemacht von dem Gesetz der Sünde. So möge der Herr unsere Augen öffnen, dass wir sehen, dass jedes Reich und dabei auch das himmlische Reich ein Gesetz hat. Daher, direkt nachdem der Herr das Volk aus Ägypten führte, der Herr sie zum Berg Sinai brachte. War es, um dort eine Pause zu machen? Nein. Bevor sie weitergehen, und du hast so viele Leute dort. Wie viele kamen heraus? Einige Millionen Leute. Wir haben hier nicht einmal einige Millionen Menschen hier. Sonst gibt es viel Verwirrung. Und warum stoppten sie dort? Weil Gott gab ihnen das Gesetz. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber Mose hat das Gesetz nicht gemacht. Aber es wurde durch ihn dem Volk gegeben. Gebe nicht dein eigenes Gesetz in der Gemeinde. Gott sandte Mose, um ihm dort das Gesetz zu geben. 40 Tage verbrachte er da oben auf dem Berg. Und Gott gab ihm alle Satzungen. Und daher wurde Mose der Treueste genannt, weil er alles ausgeführt hat, was Gott ihm auftrug.
being faithful, according to Hebrews chapter 3.
Nach Hebräer 3
Moses was faithful as a servant of
war Mose,
Jesus Christ, a son
er war treu in Gottes ganzem Haus als Diener, aber Christus war treu als Sohn über sein Haus und sein Haus sind wir. So, liebst du das Gesetz?
Und
ich muss gestehen, so viele Christen sagen, wir brauchen das Gesetz nicht mehr. So, was jetzt? Jetzt kann jeder machen, was er will, oder wie? Deswegen gibt es so viele Spaltungen, weil sie das tun, was sie selber denken, was richtig ist. Aber wir bemerken nicht, dass es gesetzlos ist. So, die erste Sache, die Gott tat, und das ist sehr, sehr wichtig, das müssen wir sehen. Gott gab ihnen das Gesetz. Ohne Gesetz, wie willst du alles regulieren? Wie willst du Ordnung schaffen? Es sind so viele Menschen. Denkst du, sie können es ohne Gesetz machen? Und selbst mit dem Gesetz taten sie es nicht. So wie unser Bruder mitteilte, wir werden es schaffen, wir können es. Nein, du schaffst es nicht. Ja, und sie damals haben es nicht geschafft, weil sie hatten das Leben nicht. Es war in dem alten Bund. Gott musste mit ihnen umgehen, mit dem Gesetz. Er gab ihnen das Gesetz. Und das Gericht auch, wenn es kein Gericht gibt, zum Beispiel ein Ticket für ein Bußgeld für zu schnelles Fahren, was musst du bezahlen in Kanada?
It works, right?
Es funktioniert. Wenn es nur ein Gesetz ist, ohne Strafe, wird es niemand halten. So im alten Bund war das Gesetz sehr wichtig. Das Problem ist, das Volk Gottes konnte das Gesetz nicht halten wegen des Fleisches, so wie Römer 8 sagt. Es funktioniert nicht wegen der Schwachheit des Fleisches. Wir wissen, wir sollten es nicht tun, aber wir gehen trotzdem hin und machen es. So, das Gesetz ist immer noch wichtig. Gott hat es nicht abgeschafft. Der Herr kam nicht, um das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Im neuen Bund haben wir jetzt dieses göttliche Leben. Wir sind wiedergeboren. Das Leben Christi kam in uns. Christus ist unser Leben. Es ist ein Leben, das das Gesetz hält. Lasst uns lesen. Römer 8.
You read it for us. Romans chapter 8. No. Romans chapter 8 concerning the law. What the law could not do in that it is what? Weak.
So, ab Vers 3, Römer 8. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch schwach war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn. Es gibt einige Probleme mit dem Tablet. Jetzt funktioniert's.
For what the law
was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch schwach war, das tat Gott. Als erstes, indem er seinen Sohn sandte in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und um der Sünde willen. Er kam wegen der Sünde, um die Sünde zu behandeln. Und er verdammte die Sünde im Fleisch. In seinem menschlichen Leben verdammte er die Sünde, damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nun einen neuen Weg haben, zu wandeln. Nämlich nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. So, jetzt im neuen Bund, Gott sandte seinen Sohn, nicht nur um uns zu retten und uns zu vergeben, nein, um uns sein Leben zu geben, damit auch wir das Gesetz erfüllen können. Mit dem Leben Christi in uns, der das Gesetz erfüllt, ist es möglich. Es ist das Leben Christi. Es ist ein gerechtes Leben, das Gesetzlosigkeit hasst. Ein Leben, das alle Versuchung überwindet. Ein siegreiches Leben. Der Herr war siegreich. Er war versucht in jeglicher Weise und doch ohne Sünde. Er war gehorsam, sogar bis zum Tod am Kreuz. Philipper 2. Der Herr Jesus, er war gehorsam den ganzen Weg bis zum Kreuz, von Geburt an bis zum Tod. Sogar als Kind, als er 12 war, kümmerte er sich um die Geschäfte des Vaters. Jederzeit war er eins mit dem Vater. Jederzeit war er gehorsam dem Willen Gottes. Auch bei allem Druck, bei allen Schwierigkeiten, bei aller Verfolgung, all den Feinden, die ihn zum Fall bringen wollten. Der Herr hat sie überwunden. Und dieses Leben ist in uns heute. So, wir haben keine Entschuldigung. Hast du das Leben Christi in dir? Amen, Stefan. Lobe den Herrn. Was macht es in dir? Es erfüllt das Gesetz Gottes. Wie? Ja, damit wir solche werden, die gleichgestaltet sind dem Sohn Gottes. Gehorsam. Gehorsam ist ein Schlüsselwort. Ansonsten, was ist der Nutzen des Gesetzes? Damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. In Galater sehen wir, das Fleisch und der Geist stehen gegeneinander. Wenn du gehorchen willst, war es früher unmöglich. Aber jetzt ist es möglich, weil du hast dieses wunderbare Leben in dir. Du kannst nicht mehr sagen, ich kann nicht. Wir sind nicht in Römer 7, wir sind in Römer 8. Bist du in Kapitel 7? Das ist die Erfahrung von Paulus, bevor er Christus kennenlernte. Und Kapitel 8 ist das Leben von Paulus, nachdem er Christus kennenlernte. Als Christus in ihn hineinkam, es war des Vaters Wohlgefallen, den Sohn in ihm zu offenbaren. Und es war Paulus Verlangen, Christus mehr und mehr zu erkennen, um ihm zu gehorchen. Lobe den Herrn. So die Frage, die wir heute haben, ist es nicht, kannst du oder kannst du nicht? Die Frage ist, bist du bereit, gehorsam zu sein? Bist du bereit, trainiert zu werden, auf den Geist zu hören, ihm zu gehorchen? Oder wandelst du nach dem Fleisch? Deine Frage ist nicht, möchtest du gehorchen oder nicht gehorchen, sondern möchtest du dem Geist folgen, im Geist wandeln oder im Fleisch? Erstaunlich. Wir müssen und sehen, was Paulus uns sagen möchte. Der Grund, warum Christus kam, war nicht nur, um uns zu retten von den Sünden und von Verdammnis, und dass du nicht im Feuersee landest. Nein, sondern dass Christus dein Leben wird, damit du gehorchen kannst, damit die gerechte Forderung des Gesetzes erfüllt wird. Gottes Reich kann nicht gesetzlos sein. Du denkst in deinem Kopf vielleicht, es ist zu schwierig. Viele sagen, okay, sie sind wiedergeboren, aber für sie bedeutet das nicht, dass sie dieses neue Leben haben. Und sie machen immer noch die alten Sachen wieder und wieder und wieder. Es ist ein königliches Leben. Ein Leben des Reiches. Es ist nicht nur Leben. Es ist das Leben des Reiches. Es ist das Leben des Königs. Es ist das Leben dessen, der jede gerechte Forderung von Gott erfüllt. Du hast jetzt das Leben, um es zu schaffen. Es ist die Natur des gefallenen Lebens ist Sünde. Es gibt das Gesetz der Sünde, das dich bestimmt, dass ihr sagt, tu dies. Und Gutes zu tun, sagt Paulus, schaffe ich nicht. Sogar als er es wollte, schaffte er es nicht. Aber jetzt mit diesem Leben hast du keine Entschuldigung mehr. Wenn du es nicht tust, dann entscheidest du, dass du es nicht kannst. Du bist nicht mehr ein Sklave der Sünde. Deswegen gibt es Römer 8, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich was? Frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist so ein wunderbares Leben, das in uns hineinkam. Und es ist ein Leben von Christus, der jede gerechte Forderung des Gesetzes erfüllte. Begreifst du, dass dieses Leben, das du empfingst, ist so ein wunderbares Leben? Es erfüllt jede gerechte Forderung des Gesetzes. Was bedeutet das? Was bedeutet dieses gerechte Forderung des Gesetzes? Es ist das Gesetz des Reiches. Es ist das Gesetz des Reiches, damit Gottes Reich gebaut werden kann. So alles hängt zusammen. Alles hängt mit dem Reich Gottes zusammen. Hier in diesem Land möchten sie das Gesetz zerstören. Das bedeutet, sie möchten tun, was sie wollen. Sie möchten gesetzlos sein. Es gibt keine Gerechtigkeit mehr. Die Gesetzlosigkeit hat so zugenommen in diesem Land. Es ist unbegreiflich. Sogar die Richter machen ihre eigenen Gebote. Sie ändern die Gesetze, um zu machen, was sie wollen, um dich zu verfolgen, weil du das Richtige tust. So jetzt, sie verfolgen diejenigen, die Gutes tun, und setzen frei, die böse Dinge tun. Sie verdrehen das Gesetz. Ich denke, ich kann das offen sagen, denn wir wissen alle, was sie tun. Sind wir so wie sie? Wir Christen sind so lieb, wenn andere Christen etwas sagen und die Schrift verdrehen, das Gesetz verdrehen, dann sagen wir, wir müssen tolerieren. Aber wir sollen nicht das Böse tolerieren. Aber das bedeutet gleichzeitig nicht, dass wir mit ihnen kämpfen. Wir sollen in Liebe die Wahrheit sagen, das ist nicht gemäß dem Wort Gottes. Es tut mir leid. Du magst das vielleicht nicht hören, aber ich muss es dir leider sagen. Und ich hoffe, dass du Buße tust. Und jetzt liegt es an dir. Ich bin kein Polizist. Ich bin kein geistlicher Polizist. Um dich zu bestrafen, nein. Es gibt einen, der richtet. Erinnere dich, was der Herr sagte. Der Herr hätte sie richten können. Der Vater gab ihnen das Recht zu richten. Aber er stellte alles anheim dem, der gerecht richtet. Der Herr sprach die Wahrheit, als er hier auf Erden war. So, das ist so wichtig für uns, wenn wir über das Reich sprechen. Es gibt kein Reich ohne Gesetz. Ich denke nicht, dass es irgendein Reich geben könnte, das ohne Gesetz überstehen könnte. Wenn du zur Universität gehst, du musst dich an die Regeln halten. Du kannst nicht deinen eigenen Stundenplan dir ausdenken. Du musst die Regeln befolgen. Aber jetzt diese Menschen in Kanada, es ist so gesetzlos. Und sie können nichts daran ändern. Warum? Wegen der Gewalt der Finsternis. Daher beteten wir, dass der Vater uns befreit von dieser Gewalt der Finsternis und uns versetzt in dieses andere Königreich. Und das bedeutet nicht, dass wir in seinem Königreich tun können, was wir wollen. Es ist die Kraft Gottes und nicht mehr die Kraft des Teufels. So, wenn wir über das Reich reden, können wir nicht das Gesetz überspringen. So, die Grundlage sind die 10 Gebote. Sage nicht, wir brauchen das nicht mehr. Hat er gesagt, ich komme, um das Gesetz aufzulösen? Er hat gesagt, Ich komme, um es zu erfüllen. Warum sollten wir es auflösen? Wenn wir es nicht mehr brauchen, dann was wird erfüllt in dir? Der einzige Weg, dass du sagen kannst, ich brauche das Gesetz nicht, ist, wenn du alles erfüllt hast. Hast du die ganze gerechte Forderung erfüllt? Ah, du bist frei von dem. Okay, aber es gibt noch ein höheres Gebot. So, der Herr sagte nicht, er kam, um aufzulösen. Er sagte sehr klar, denk nicht, ich bin gekommen, um aufzulösen. So, seid ihr hier in der Gemeinde, um das Gesetz aufzulösen? Wir sind hier, um Gottes Gebot des Reiches zu erfüllen. Und Gottes Gebot heute in seinem Reich ist höher. Es ist nicht mehr nur noch das Gesetz des alten Bundes, sondern des neuen Bundes. Und es wurde sogar höher gesetzt. Im alten Bund wurde gesagt, du sollst nicht töten. Oh, du sagst, okay, ich habe vielleicht niemanden getötet. Hast du jemanden getötet? Nein? So, du hast das Gesetz erfüllt. Aber im neuen Bund, das höhere Gesetz ist, wenn du deinen Bruder hasst, hast du ihn schon in deinem Herzen getötet. So, der Standard ist viel höher. Und das ist auch richtig. Denn das Leben, das wir vom Herrn empfingen, ist so viel höher. Du gehst jetzt zur Universität, okay, wunderbar, aber der Standard ist viel höher. Du kannst jetzt nicht mehr Fußball den ganzen Tag spielen, weil dann wirst du nicht abschließen. Ich weiß, du wirst es nicht tun, aber es ist nur ein Beispiel. Ja, und es ist, wir müssen sehen, der Standard ist viel höher. Mit Reife kommt auch mehr Verantwortung. Stimmt ihr zu? Was sagt meine Enkelin dazu? Ja, natürlich, wir stimmen alle zu. Ja, das ist sehr wichtig. Es ist die Grundlage des Reiches. Daher, als die Brüder mitteilten, damit das Reich kommen kann, es hängt auch ab von den Bürgern dieses Reiches. Wenn viele Illegale reinkommen, die dein Gesetz hassen, was passiert? Was wird mit dieser Nation passieren? Chaos. Gesetzlosigkeit. Wir sehen das in Europa. Man sieht so viele verschiedene Menschenströme hinein mit so vielen verschiedenen Praktiken und Glauben und sie möchten sogar ihre eigenen Gesetze in Europa umsetzen. Was wird das für ein Land werden? Als erstes haben sie die importiert und jetzt wollen sie wieder abschieben, weil sie gesehen haben, oh, was passiert mit unserer Nation? Es ist eine sehr praktische Sache. Denke nicht nur Es ist so geistlich, es ist auch sehr praktisch. Und es ist je geistlicher, desto praktischer ist es. Geistig ist es sehr substanziell, sehr real. Es ist ein höherer Standard. Nur weil wir reden über die Einheit, nur weil wir sagen, manche sagen, okay, wir haben eine geistige Einheit, aber wir kämpfen die ganze Zeit miteinander. Das funktioniert nicht. Es ist sehr praktisch. Ihr könnt euch beißen und fressen und denkt, ihr seid eins. Was ist das für eine Einheit? Da betrügst du dich selbst. Das ist die sogenannte geistliche Einheit. Ich hasse, was du tust, ich mag dich nicht, aber wir sind trotzdem eins, wir sind ja Brüder. Ich mag dich nicht, aber wir sind trotzdem eins. Was ist das für eine Einheit? Magst du so eine Einheit? Es ist sehr bequem. Jeder kann machen, was er will, und wir sind trotzdem eins. Aber dieses wunderbare Reich ist eine Einheit mit ihm. Und durch unsere Einheit mit ihm und sein Leben in uns, unsere Wirklichkeit wird Einheit. Das ist, was der Herr sagte, als er hier auf der Erde war, ein sehr wichtiges Wort. Die Pharisäer, sie sagten, der Herr treibe die Dämonen aus durch den höchsten der Dämonen. Und dann sagte er, durch wen treiben ihn eure Söhne aus? Und er sprach weiter, wenn Satan sich selbst austreibt, wie sollte sein Reich dann bestehen? Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wie soll es bestehen? Aber wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes gekommen. Und er sagt den Finger Gottes. Wenn ich denn die Dämonen mit dem Finger Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch herabgekommen. Und dann, ja, es ist so wichtig, das Reich. Er kämpft für das Reich, der Herr. Und deswegen ist das erste Evangelium das Evangelium des Reiches, Matthäus. Und das Gebet, das der Herr uns beibrachte, ist erstens was? Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Wie oft betest du für das Reich, dass es kommt? Und dass sein Wille geschehe auf der Erde? Wie oft betest du so? Ich betete häufig zum Herrn, wie kann ich deinen Willen tun, wenn du ihn mir nicht zeigst? Offenbare mir deinen Willen. Zeig es mir so, dass ich es verstehen kann. Ich kann nicht deinen Willen ausführen, ohne es zu wissen, ohne ihn zu kennen. Ja, starte heute Abend, es so zu beten. Wie kann ich den Willen von jemandem tun, wenn ich nicht weiß, was sein Wille ist? Ich möchte genau wissen, was sein Wille ist. Denkst du, als der Herr Jesus hier auf der Erde war, wusste er nicht genau, was der Wille des Vaters ist? Wenn du für Apple arbeitest, dann solltest du besser wissen, was Apple von dir will. Bist du sicher, dass du nicht deine eigene Entscheidung machen kannst? Wenn du dein eigenes machst, wirst du gefeuert. Wenn wir das Reich kennen wollen, müssen wir seinen Willen genauer kennen. Weil sein Reich ist nicht wischiwaschi. Du möchtest der Armee beitreten, dann musst du den Regeln folgen. Nicht nur sagen, ich weiß, sondern machst du es nicht. Maybe, vielleicht sollte ich der Armee beitreten für ein paar Monate. Oh, ich bin zu alt. Sagst du, ich bin zu alt, der Armee beizutreten oder zu alt, Gehorsam zu lernen? Aber lobe den Herrn. Wir lernen Gehorsam. Dieses Wort muss in uns hineingeschrieben werden, hineingewirkt. Als erstes lerne die 10 Gebote auswendig. Vor einigen Tagen las ich in den Nachrichten, dass in einem Staat in Louisiana, dass sie in den Schulen eingeführt haben, dass die Schüler die 10 Gebote auswendig lernen müssen. Das ist doch gut. Es wurde längst Zeit. Jemand ist aufgewacht. Weil die Kinder bisher wurden so viele schlimme Dinge gelernt, die von Sodom und Gomorra importiert wurden. Es ist ein Wunder, in diesem Zeitalter das in der Schule zu tun. Wir müssen dem Direktor der Schule gratulieren. Dieser Mut, das zu tun. Ja, so ein Glauben an das Wort Gottes zu haben, das zu tun. So, wir haben keine Zeit und ich möchte nicht zu lange an diesem Punkt bleiben. Wir haben noch viel vor uns. Wir haben ja noch Zeit, oder? Seid ihr müde? Schläfrig? Nein. Dann? Ja, ihr könnt auf jeden Fall zu Hause die 10 Gebote in 2. Mose 20 und in 5. Mose lesen. Und es ist so wichtig, auch was der Herr uns sagt in Matthäus. Im Buch Matthäus zeigt uns der Herr das Gesetz des Reiches. Denke nicht, dass der Herr uns andere Gebote gibt. Nein, er erhebt den Standard des Gesetzes aufgrund des Lebens, das wir empfangen haben. So, lass uns zu Matthäus gehen. Und wir starten in Matthäus Kapitel 5. Matthäus 5 bis 7 ist das himmlische Gesetz. Ist das Gesetz des Himmelreiches. Daher ist Matthäus Evangelium das Evangelium des Reiches. Und eine Hauptsache eines Reiches ist das Gesetz. So, wir starten in Vers 3. Oder Vers 1. Als er die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach: Selig sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Wenn wir zum Outline gehen. Er sucht das Outline. Lasst uns das Outline anschauen. Die Gliederung. Es gab eine kleine Änderung im Outline. Der letzte Punkt wurde zum zweiten Punkt gemacht. Ja, das Gesetz des Himmelreiches. Es ist sehr klar geschrieben in Jesaja 2, Vers 3 und Micha 4, Vers 2. Von Zion aus soll das Gesetz ausgehen. So klar. Zion ohne Gesetz. Ich weiß nicht, was für ein Zion es ist. Nein, aus Zion aus soll das Gesetz ausgehen. Und all die Nationen müssen hinaufziehen nach Zion, um das Gesetz zu hören. Wunderbar. So, Punkt 1 hier im Outline, das Wesen der Söhne des Reiches. Wir sind nicht nur Söhne des Gottes, sondern wir sind Söhne des Reiches. Weil du in das Reich hineingeboren werden musst. Die Söhne Gottes müssen auch Söhne des Reiches sein. Es ist der intrinsische Charakter, das Wesen, die Natur des Reiches. Es ist in dich hineingeboren. Es ist Teil deiner Natur. So, die Söhne des Reiches haben ein besonderes Wesen. Und der Charakter ist der äußerliche Ausdruck des inneren Wesens. So, die Menschen, die dieses Wesen nicht haben, sie haben nicht das Leben des Reiches. Christus ist nicht in ihnen. Aber für uns, wir haben das Leben. Und dann heißt es, das Leben, das Geheimnis der Göttlichkeit ist Gott offenbart im Fleisch. Es muss offenbart werden. Das Leben muss zum Ausdruck gebracht werden. Das ist das Geheimnis der Göttlichkeit. Und es ist er ist gerechtfertigt im Geist und gesehen von den Engeln. So, der intrinsische Charakter der Söhne des Reiches. Das sind Menschen, die nicht nach dem Fleisch wandeln. Wenn du nach dem Fleisch wandelst, dann lebst du die Sünde. So, wenn wir so leben, es ist zum Zeugnis von dem Jesu. Es ist durch dieses Leben, das wir haben, dann ist es so wie Johannes in Offenbarung sagt, es ist für das Zeugnis Jesu und das Wort Gottes. So, was für Menschen sollen wir sein in seinem Reich? Der Herr startete und sagt, Selig sind die Armen im Geist. Und in Lukas Evangelium, er sagte nur, selig sind die Armen. Aber hier heißt es hier, selig sind die Armen im Geist. Das ist eine besondere Weise, arm zu sein. Es ist nicht nur darum, dass du nichts hast und du bist halt arm, so wie die Landstreicher in Los Angeles. Das ist nicht sehr selig. Soll ich aus meinem Haus ausziehen und in ein Zelt umziehen? Nein, selig sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Wenn du das Reich haben willst, musst du arm im Geist sein. Wenn du nicht arm im Geist bist, bist du gefüllt mit so vielen Dingen, in deinem Herzen. Daher, als der Herr kam, die Schriftgelehrten und Pharisäer, sie konnten das Wort Gottes nicht empfangen, weil ihre Herzen voll waren von so vielen anderen Dingen. Es ging nicht rein. Es war kein Platz in ihnen. Wenn du nicht arm bist, wenn du keinen Appetit für Christus hast, wenn du keinen Appetit hast, Christus zu gewinnen. Paulus hatte so einen Appetit, Christus zu gewinnen. Wenn wir nicht arm sind, was bedeutet, du hast einen Appetit, den Herrn zu gewinnen. Du denkst, du weißt schon genug. Du denkst, ich brauche nicht mehr zu wissen. Paulus sagte in Philipper 3, als unser Vorbild, er sagt, nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder schon vollendet wäre. Als ich jung war, dachte ich, Paulus, was? Du hast es nicht erreicht? Wenn du es nicht erreicht hast, wer hat es dann erreicht? Wie konntest du so einen wunderbaren Brief schreiben wie Philippa und nicht vollendet sein? Du sagst mir, du hast es nicht erreicht? Dass du nicht vollendet bist? Aber heute verstehe ich. All die Christen denken, sie wissen schon genug. Aber sie werden nicht das Reich erben, weil du bist stolz geworden. Du wirst stolz. Deine Erkenntnis, mit der du gefüllt bist, und du denkst, du weißt alles, sie bläst dich auf. Ein junger Bruder teilte in einer Konferenz, in 2014, sagte ein Bruder dort, wir brauchen keine neue Offenbarung, wir wärmen nur die alte wieder auf. Das reicht, das ist, was wir brauchen. Aber wie oft kannst du Suppe wieder aufwärmen? Wie oft kannst du deinen kalten Kaffee wieder aufwärmen? 20 Mal? So ein bisschen dran zu schlüpfen? Nein, du kannst keinen Kaffee wieder aufwärmen. Wenn du nicht arm im Geist bist, denkst du, du weißt schon alles. Ich hörte jemand einmal sagen, ich habe alles gesehen, was man sehen muss in der Bibel. Wenn du so denkst, ist das Reich für dich weg. Dann hast du keinen Anteil am Reich, weil du nicht vorangehst. Du hast nicht das Ziel erreicht und du denkst, du bist schon qualifiziert. Die Person, die denkt, sie ist voll qualifiziert, die ist gerade disqualifiziert. Arm im Geist. Sei arm im Geist. dann bist du eine demütige Person. Wenn du denkst, du weißt schon alles, sei nicht stolz. Du solltest glücklich sein, dass du... Und du solltest immer einen gesunden Appetit haben. Hast du heute schon genug gegessen? Musst du nicht mehr essen? In zwei Tage lang nichts mehr essen? Das würde bedeuten, du hast Verdauungsprobleme. Das Essen, das du in dich hineingegessen hast, wird verdaut. So, sei arm. Sag dem Herrn, Herr, ich brauche mehr von dir. Wie willst du heute vorangehen? Leite mich. Ich bin noch nicht dort. Zeig mir, was noch fehlt. Ich möchte es wissen. Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Gesegnet sind die Trauernden. In welchem Zusammenhang trauerst du? In so vielen Situationen, wo du mit anderen Umgang hast und du merkst, boah, ich bin immer noch in diesem Zustand. Oh, und auch um mich herum, der Zustand ist nicht gut. Trauer für andere, Trauer für dich selbst. Kümmere dich um deinen Zustand, weil wir in so einem schlimmen Zustand sind heute. Wenn du herumschaust heute, trauerst du oder kritisierst du? Wirst du ärgerlich, so schlimm, sie müssen ins Gefängnis, sie müssten erschossen werden, Trudeau, so schlimm. Aber wenn du dich kümmerst um die Situation, um die Menschen, um deinen eigenen geistlichen Zustand, den Zustand der Heiligen, dann trauerst du. Weil du kümmerst dich, du liebst sie. Du möchtest einen besseren Zustand sehen. Selig sind die Trauernden, dann wird der Herr dich trösten. Das bedeutet, im Reich Gottes so einen Zustand zu sehen, wenn ich der Herr wäre, ich würde sagen, tschüss, ich gehe zu meinem Thron zurück da oben. Nein, der Herr, als er hier auf der Erde war, er weinte, als er den Zustand sah. Er trauerte um den Zustand seines Volkes. Als der Herr sah, was Judas tat, was machte er?
Good riddance. You don't deserve to live.
Sagte er, du hast es nicht verdient zu leben. Warum bist du überhaupt hier? Der Herr sagte, ich wünschte, du wärst nicht geboren. Warum? Weil er wusste, was er tun wird. Es ist so schlimm, den Herrn zu verraten. Als Petrus sah, oder als der Herr sah, wie Petrus ihn als er sah, wie der Satan Petrus sichtete wie Weizen, was hat der Herr getan? Er hat für ihn gebetet. Wie reagierst du? Trauerst du? Wir kritisieren so häufig. Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Wer trauerte mehr als der Herr, als er hier auf der Erde war? Er hatte so ein Empfinden für die Menschen. Ich denke immer an Johannes Kapitel 8, wo alle Menschen dort, sie wollten die Ehebrecherin töten. Es ist richtig. Ich hätte gesagt, ja, mach das, was Mose gesagt hat. Aber der Herr, er hatte so ein Empfinden. Seh, wie barmherzig der Herr ist. Voller Mitleid. Es ist dieser Charakter, der zeigt, dass wir das Reich Gottes sind. Selig sind die Sanftmütigen. Der Herr ist nicht nur der, der trauert, sondern der sanftmütig ist. Ich mag es zu kämpfen. Miteinander. Für mein Recht zu kämpfen, für Dinge und dies und wir möchten immer für irgendwelche Sachen kämpfen. Denkst du, Mose, er war so ein starker Leiter? Was heißt es von ihm? Er war der sanftmütigste Mann auf Erden. Ja, wir lernen, sanftmütig zu sein. Wir müssen alle lernen. Sanftmütig. Er war so sanftmütig, der Herr. Das bedeutet nicht, dass er schwach ist. Sanftmütig heißt nicht schwach. Aber man möchte nicht kämpfen. Man möchte nicht miteinander streiten. Wenn du sanftmütig bist, dann bist du siegreich. Wenn du solchen Prüfungen widerstehen kannst, ohne dich selbst zu rechtfertigen, dann gewinnst du. Aber wenn du selber kämpfst und selber streitest, dann hast du den Kampf verloren. So, wir müssen lernen, sanftmütig zu sein. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde ererben. Warum gibt es so viele Kriege? Ja, sie wollen auch die Erde erben. Sie möchten mehr und diese Erde einnehmen. Aber sie werden es verlieren. Sie benutzen Kriege und Streit, um zu gewinnen. Aber das ist nicht der Weg. Das ist nicht der königliche Weg. Das ist nicht das Reich der Himmel. Wir brauchen den Charakter hier, der Sanftmut. Durch die Sanftmut wirst du die Erde ererben. Nicht durch Kämpfe. Nicht durch Krieg. Jakobus sagte, ihr bekommt nicht, weil ihr nicht fragt, beziehungsweise wenn ihr fragt, weil ihr übel bittet. Und dann sagt er hier, selig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Ja, das Problem ist, wir wollen nur Recht haben. Das ist nicht, was er gemeint hat. Er sagt, das ist nicht die Gerechtigkeit, die er meint. Oh, ich bin richtig, du bist falsch. Das ist nicht Gerechtigkeit. Obwohl Gerechtigkeit dieses Wort Recht beinhaltet. Nein, Gerechtigkeit ist Gott. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Es ist seine Natur. Es ist die Natur. Eine gerechte Natur. Das bedeutet eben nicht, dass du dafür kämpfst, Recht zu haben. So, alle Parteien, sie wollen Recht haben. Ich bin richtig, du bist falsch. Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes. Nur Gott ist gerecht. Es gibt keine andere Gerechtigkeit. Paulus sagte, ich will nicht in meiner eigenen Gerechtigkeit gefunden werden, sondern in der Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben Christi kommt, sodass wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Es ist nicht eine Sache von richtig und falsch. Es geht nicht darum, dass wir uns gar nicht kümmern. Wir kümmern uns um richtig und falsch. Aber das ist nicht die wirkliche Gerechtigkeit. Wer ist unsere Gerechtigkeit? Christus ist unsere Gerechtigkeit. Lobe den Herrn. Dann wird der Herr uns füllen, unsere Gerechtigkeit zu sein. Wenn du dieses gerechtes Leben lebst, wir werden trotzdem kämpfen und streiten, weil wir nicht erfahren, dass Christus unsere Gerechtigkeit ist. Das brauchen wir. Lass uns weitermachen. Ja, selig sind die Barmherzigen. Bist du barmherzig? Mercy, eine Schwester. Wir haben hier eine Schwester, die heißt Mercy. Und sie hat einen Spitznamen bekommen, und zwar Merciful. Also barmherzig. So, Schwester Mercy, bist du wirklich barmherzig? Sie sagt, manchmal. Ja, mehr und mehr. Dein Name sollte dich erinnern, so zu sein. Der Herr ist wunderbar. Der Herr ist barmherzig. Wenn der Herr nicht barmherzig wäre, wo würdest du sein heute? Erinnere dich an Epheser Kapitel 2. Du warst tot in Sünden und Rebellion. Unter der Gewalt, der Sklaverei des Teufels. Und wandeltest in Finsternis. Aber der Herr, Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, mit seiner großen Liebe, die er mit der uns liebte, hat uns gerettet. Wenn der Herr nicht uns liebt und barmherzig uns gegenüber wäre, ich wüsste nicht, wo ich wäre. Das ist seine Barmherzigkeit. Wir haben es nicht verdient. Wir müssen dem Herrn sagen, Herr, ich verdiene nichts. Hast du jemals gedacht, warum hat der Herr mich erwählt? War es, weil du so gut warst? Weil du gut Klavier spielen kannst? Weil du Beethoven spielen kannst? Nein. Ich weiß nicht, warum der Herr uns liebt. Aber er tut es. So, lobe den Herrn. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und je mehr du Barmherzigkeit empfängst, desto mehr wirst du auch barmherzig sein. Und je mehr du barmherzig bist, wirst du auch mehr Barmherzigkeit von Gott empfangen. Deswegen sagte der Herr, wenn du nicht vergibst, dann wird er auch dir nicht vergeben. Wenn wir sagen, der und der, ich kann ihm nicht vergeben, er hat wirklich was Schlimmes getan. Aber schau doch dein Leben an. Von deiner Geburt bis jetzt, hast du alles richtig gemacht? Hat jeder alles hier richtig gemacht? J1, hast du alles richtig gemacht? Natürlich nicht. Wir haben so viele Dinge falsch gemacht, jeder von uns. Ich frage mich, warum Gott mich überhaupt noch lieben kann. Es geht über meine Vorstellung hinaus. Deswegen heißt es, seine Barmherzigkeit ist tiefer als der Ozean. Seine Liebe ist höher als die Himmel, tiefer als das Meer, ist die Liebe Gottes für uns. Und dann, Vers 8, wunderbar, das ist einer meiner Lieblingsverse. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott sehen. Möchtest du Gott sehen? Was heißt es hier? Sei rein im Herzen. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott sehen. Amen. Möchtest du Gott sehen? Dann weißt du, was du tun musst. Es ist der einzige Weg, um rein zu sein, um heilig zu sein. Zwei Verse sprechen auch über den Herrn zu sehen. Hebräer 12, Vers 14. Ohne Heiligkeit kann niemand Gott sehen. So, jage der Heiligkeit nach. Wenn du Gott sehen willst, dann brauchst du das. Wenn du nur Glauben haben willst, dann wirst du nichts sehen. Es braucht dieses Nachjagen. Ja, lobe den Herrn, rein im Herzen. Und dann, hier, selig sind die was? Problemestifter? Nein, Friedensstifter. Bist du ein Friedensstifter oder ein Problemstifter? Oder ein Problemlöser? Problemlöser sind nicht unbedingt Friedensstifter. Du kannst vielleicht Probleme lösen, aber Friede ist noch einmal etwas anderes. Es braucht das Leben in dir. Lobe den Herrn, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Jetzt ist schon 9 Uhr abends. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Ja, nicht weil du etwas falsch getan hast, verfolgt, sondern um Gerechtigkeit willen. Viele Leute werden verfolgt, weil sie was Falsches gemacht haben. Aber hier, um der Gerechtigkeit willen, das ist etwas anderes. Menschen des Reiches sind solche, die bereit sind, verfolgt zu werden. Das ist Teil der Natur. Und der Herr ging durch allerlei Art von Leiden hindurch. Ja, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Möchtest du das Reich haben? Dann gehört dazu, auch bereit zu sein, verfolgt zu werden. Selig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen schmähen und verfolgen und alles Böse gegen euch reden und damit lügen. Ja, um meinetwillen heißt es hier. So wunderbar. In den letzten Tagen habe ich etwas zu Hause aufgeräumt, Papiere, und ich habe dort einen Brief dort gefunden. Über uns, und sie haben so viel Lüge über uns verbreitet. Habe ich darauf reagiert? Nein. Tatsächlich habe ich den Herrn erinnert. Das ist um deinetwillen. Wenn ich ärgerlich bin und mein Feuer aus mir herauskäme, dann gibt es keine Belohnung. Dann bin ich nicht selig. Hier heißt es, freut euch und jubelt, denn eure Belohnung ist groß in den Himmeln. Denn so haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Amen. Das ist das Wesen. Und erwarte nicht, eine Belohnung schon heute zu bekommen. Es ist nicht heute. Das ist wichtig. Es ist, der Herr sucht nach solcher Art von Menschen als Bürger seines Reiches. Der Herr ist unser Vorbild. Und all die Apostel sind unsere Vorbilder. Und die in Hebräer 11 aufgelistet sind, diese sind unser Vorbild. Und sie haben es erreicht. Und sie warten auf uns. So, welche Art Mensch werden wir sein? Wenn wir nicht solche Menschen sind, die so ein intrinsisches Wesen haben, wenn der Herr kommt, dann was bringt es nur zu wissen, was all die Gesetze und Gebote sind? So, ich hoffe, ihr seid beeindruckt von den Dingen, die der Herr sagte, von der Natur der Söhne des Reiches. Wenn wir solche Menschen sind, dann sind wir das Licht der Welt. In diesem Finsternis hier auf der Erde muss das Reich Gottes so ein Licht sein, wo immer du bist. Wenn du bei der Arbeit bist, in der Schule, du bist das Licht dort. Emmanuel und James, ihr seid zusammen das Licht dort.
Amen. Gut.
Gut.
You will be the salt of the earth.
Ihr werdet sein das Salz der Erde und das Licht der Welt. Salz bringt Geschmack hervor. Diese Welt hat keinen Geschmack, ist geschmacklos. Es schmeckt sehr anders. Und für euch, die ihr auf dem Campus seid dort, ich kannte einen Bruder, der war sehr korrekt, sehr gerecht. Und wenn er zur Arbeit ging, wurde die ganze Atmosphäre geändert. Sie änderten ihr Reden. Oh, das Salz kommt. Er hat den Geschmack der ganzen Atmosphäre dort geändert. Die Menschen wussten es. Wenn du im Studentenwohnheim bist, so war es bei mir, sie haben alle dort geredet über irgendwas und wenn ich reinkam, dann hat sich die Atmosphäre geändert. Das sollte unsere Auswirkung sein. Hier kommt Herr Strobel und die Atmosphäre ändert sich. Ihr werdet die Welt beeinflussen, die Menschen um euch herum. Das ist normal, weil ihr seid das Salz der Erde. Ihr bringt den Geschmack hervor, den Geschmack des Reiches. Es ist nicht nur Glaube in dir irgendwo versteckt, sondern es kommt zum Ausdruck. All die Bakterien werden verschwinden und sterben. Ja, der Geschmack der Atmosphäre wird sich ändern und die Finsternis verschwinden, weil das Licht aus uns herausscheint. Und so beeinflussen wir die Welt. Wir sollten solche Art Menschen sein. Menschen des Reiches. So einen Einfluss, starken Einfluss sollten wir haben. Überall, wo immer wir hingehen. Wir sollten wirklich üben. Ich möchte das Salz der Erde sein. Ich möchte den Geschmack nicht verlieren. Der Herr sagte, wenn das Salz fade wird, es bringt nichts mehr. Gibt es irgendeinen Nutzen von Salz, wenn es keinen Geschmack hat? Schmeiß es heraus. Möchtest du aus dem Reich geschmissen werden? Nein, wir möchten nicht rausgeschmissen werden. So, nur diese Menschen, die diese intrinsische Natur des Reiches haben, die in dieser Wiedergeburt und darin wachsen, die werden Bürger des Reiches sein. Viele sagen, okay, sie sind Bürger des Himmelreiches, aber sie wissen gar nicht, wovon sie sprechen. So, wir müssen die wahren Bürger des Himmelreiches sein. Wo immer du bist, mit deiner Familie, zu Hause, überall, lobe den Herrn. Es gibt ein Licht in dir. So salzig. Lobe den Herrn.